wie fange ich so eine Predigt an? Die wir alle sitzen, sind ja Christen. Wir wissen ja eigentlich im Grunde genommen, was da eigentlich passiert ist im Grunde genommen. Und soll es jetzt wie jedes Jahr werden, so eine Pfingstpredigt, wo man schon im Vorfeld weiß, aha, darum geht's, super. Oder traust du dich, mach mal was ganz anderes. Und ich bin nicht feige, ich will mal heute etwas an diesem Text mal oder an Pfingsten mal ein bisschen anders rangehen. Mal anders rangehen, versuchen anders ranzugehen. Und auch hier sage ich wieder von vornherein, dass es von meiner Sichtweise daraus ist. Ich habe da versucht, ein paar Bibelstellen so dran zu haken, aber es ist meine Sicht der Dinge. Wiederum muss ich das sagen, also ich will nicht sagen, und so ist das und so muss das sein, ist gemeißelt im Stein, so wie die 10 Gebote, sondern eher so Gedanken von mir. Für euch. Und vielleicht, wenn du nach Hause gehst und dann dir ein bisschen mal Gedanken darüber machst und sagst, ja, könnte so sein. Ich möchte mit einem Bibeltext anfangen aus dem Matthäus-Evangelium und aus dem 6. Kapitel ab Vers 24. Und Bibelkenner werden sagen, das ist noch der Ausläufer von der Bergpredigt. Aber ich glaube, dass dies eigentlich, wie ich schon mal erzählt habe, so ein Puzzle, kann ich nicht erkennen an ein Stückchen eines Puzzles, sondern ich muss dieses ganze Puzzle sehen, also dieses Bild ganz sehen, um zu verstehen, was gemeint ist. Letzte Woche haben wir gesprochen über die Inthronisierung Jesu, das heißt über Himmelfahrt. Und wir haben uns sehr erschrocken, dass die Himmelfahrt auch etwas ganz anderes ist, so als wir das kennen eigentlich im Grunde genommen. Aber da jetzt darauf zurückzugreifen, wäre einfach ja zu langwierig. Also die letzte Woche nicht da waren, können ja Leute fragen, die ja da waren. Ja, mal gucken, ob die noch wissen. Daran kann man ja testen eigentlich, ob die zugehört haben, oder? Caroline, frag doch gleich mal den Peter, ob der dann auch weiß. Und du, Harald, frag mal den Frank, ja. Man, die Ältesten müssen das ja wissen, die müssen ja zuhören eigentlich. Mensch, er hat. Mensch, okay. Vorab, viele glauben, dass es um Pfingsten ausschließlich nur um das Ausgießen des Heiligen Geistes geht. Die stimmt aber nur bedingt. An diesem Tag ging es um zwei Geburten, aber dazu etwas später. Jetzt möchte ich erstmal den biblischen Text vorlesen, der mir so eingefallen ist zu Pfingsten. Da sagt Jesus, ab Matthäus 6, ab 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und den Mammon dienen. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um Kleidung? Schaut die Linien auf den Feldern an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie einer von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns bekleiden, nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr nach all diesem bedürft. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für den Morgen, denn der morgige Tag wird für seine Sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Trachtet zuerst aber nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Das mal versucht, mal auf Pfingstpredigt mal zu ziehen, was da passiert ist. Ich weiß, eine Herausforderung. Die Überschrift Der Predigt soll heute heißen, das Königreich der Himmel in dir und in mir. Nun meine ich nicht den Film mit Orlando Bloom, wo so viele Köpfe gerollt sind und wo darum ging, ja, Jerusalem zu erobern oder den wahren Glauben zu vertreten, den Islam zu verprügeln oder andersdenkende Menschen, anders lebende Menschen, ja, zu schlachten. Nein, ich rede vom Königreich der Himmel in dir und in mir. Ein Königreich, was nicht darauf aus ist, andere Menschen zu verletzen, sondern eher andere Menschen anzunehmen, andere andersdenkende Menschen in sich aufzunehmen, ja, und ihnen die Liebe Gottes, die sich ja in Jesus Christus in dieser Welt ja offenbart hat. Und Gott hat ja seinen Sohn, den Erlöser der Welt, zu sich geholt, nämlich ihn intronisiert, ihn wieder zurückgeholt. Aber Jesus sagte ja, kurz bevor er aufgefahren ist, wartet auf was denn? Auf den Heiligen Geist, auf den Stellvertreter, auf den Stellvertreter Christi. Er soll uns Fürsorger sein, er soll uns ja die Macht geben, ja, über Dämonen auszutreiben, über Skorpione zu laufen, giftige Schlangen zu essen und so weiter und so weiter. Ja, der Heilige Geist, der von Gott selbst kommt. Letzte Woche war, wie schon gesagt, Intronisierung. Machtübernahme Jesu, Herstellung der Ordnung. Nun befinden wir uns vor einer Geburt. In zweifacher Hinsicht. Aber was wird denn nun neu geboren? Im Johannesevangelium in Kapitel 17 schildert Jesus im hohen priesterlichen Gebet, dass Gott einzieht in uns und Jesus einzieht in uns. Wie macht er das? In Johannesevangelium im zweiten Kapitel, im Gespräch mit Nikodemus, wird es nochmal deutlich gemacht. Wie Nikodemus fragt, ja, wie kann ich denn von Neuem geboren werden? Als Jesus sagte, du musst von Neuem geboren werden. Und Nikodemus fragt, ja, was muss ich denn tun? Wie kann ich denn als Erwachsener zurückgehen im Leib meiner Mutter? Und Jesus sagte, du musst aus dem Geist neu geboren werden. Aber wie macht man das? Kann ich das machen? Kann ich aus dem Geist neu geboren werden? Nein, ich nicht. Denn der Geist, von dem hier die Rede ist, ist Gottes Geist. Als Jesus zu Vater gegangen ist, sendet Jesus einen Sachwalter, einen Verwalter, einen Truchsess. Einer, der die hier auf dieser Erde Platz einnimmt. Sagen wir mal Botschafter. Der hier Gottes Herrlichkeit hier auf dieser Erde vertritt. Und dieser Heilige Geist sitzt nicht irgendwo in einem Tempel oder in irgendeiner Kirche, sondern er nimmt Platz, nämlich wo? In den Menschen, in den Jünger Jesu. Das heißt aber, wie werde ich denn jetzt Jünger Jesu? Jünger Jesu werde ich, wenn ich mich durch den Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist in mir aufnehme. Das heißt, wenn ich Ja sage zu Jesus Christus. Und hier möchte ich einmal kurz nochmal die Bibel sprechen lassen und mal hören, was Petrus sagt, was wir zu tun haben. Da trat Petrus auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und all die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in den Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen Weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ihr Männer von Israel, diese Worte Jesu von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn und eure Mitte getan hat, hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann durch Gottes Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Denn hat Gott auferweckt und aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es ihm vermöglich war, dass er von Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht im Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst mich nicht den Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude von deinen Augen. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass einer seiner Nachkommen von ihm auf seinen Thron sitzen sollte, hat er vorher ausgesehen von der Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Denn diesen Jesus hat Gott auferweckt. Diesen sind wir alle Zeugen, da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gegen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn Christus gemacht hat. Jetzt geht's los. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zu vergeben eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Der Glaube an Jesus Christus, dadurch empfangen wir den Heiligen Geist. Und er kommt in uns hinein und das ist, wir werden eine Neugeburt, spricht die Bibel. Und das ist genau das, was gut ist. Wir brauchen den Heiligen Geist, um neue Menschen zu werden. Es ist egal, wie du dich anstrengst. Es ist egal, wie du religiös versuchst, Gott zu gefallen. Gefallen tust du ihn nur und errettet wirst du nur, wenn du an seinen Sohn Jesus Christus glaubst. Das ist die erste Neugeburt. Und die zweite Neugeburt ist denen aber auch nicht gleich. Und die zweite Neugeburt ist die Geburt der Kirche. Der Heilige Geist ist der Mittler, der Erbauer, der Förderer der Kirche. Er ist der, der pusht, der nach vorne bringt. Ohne diesen Geist in uns sind wir nicht fähig zu überleben und vor Gott zu bestehen. Denn dieser Geist bezeugt meinem Geist, so sagt Paulus, dass ich Kind Gottes bin. Niemand kann zum Herrn sagen, wenn er nicht durch den Heiligen Geist inspiriert ist. Der Heilige Geist ist unser Siegel. Unser Siegel, hier unser Leben. Wir werden eines Tages den Heiligen Geist ablegen, aber dann nur, wenn wir bei Gott sind. Vorerst ist er in jedem Gläubigen zu finden. Und dies macht sich bemerkbar. Durch Zeichen, durch die Gaben, die Gott uns schenkt und die wir einsetzen. Und wo? Wo setzen wir diese Gaben ein? In der Welt, in der wir leben. Denn wir sind Botschafter, sagt die Bibel, an Christi Stadt. Wir sind Botschafter. Und Botschafter sind wir nur, weil wir den Heiligen Geist in uns wohnen haben. Und nicht, weil wir so toll sind und so ehrbar sind. Die Frage ist nur, wie sehr wird es erkannt, dass wir Botschafter sind an Christi Stadt in dieser Welt? Ob der Heilige Geist anbetungswürdig ist, darauf möchte ich hier gar nicht eingehen. Das ist eine ganz andere Predigt und damit sollten sich andere Leute befassen. Das ist nicht mein Ding. Hier ist nun vielmehr die Frage, er ist Vertreter Christi Stadt in uns, in dieser Welt. Und somit, wenn der Heilige Geist in uns ist, so ist auch Gott und Jesus in uns. Wer Lust hat, kann zu Hause Johannes 17 lesen, das hohepriesterliche Gebet. Es geht um Umkehr. Es geht um Umkehr. Wer gläubig geworden ist, verändert seinen Blickwinkel. Er kann nicht mehr so leben, wie er vorher gelebt hat. Das ist nicht möglich. Ich kann nur einen Herrn dienen. Ich kann nicht der alten Welt dienen und der neuen Welt dienen. Ich kann nicht das Königreich der Himmel dienen und nicht der Welt dienen. Ich kann der Welt nur in der Form dienen, in der ich lebe, indem ich den Menschen die Botschaft von Jesus Christus bringe. Indem ich anders bin als die Welt. Stellt euch vor, die ganze Welt ist ein Kieselstein, nur Kieselsteine. Und wir sind Diamanten. Und woran erkennt man Diamanten dann? Weil sie glänzen, weil sie herausstrahlen. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Wir sind anders. So sehr es auch uns manchmal quält. Wir wollen ja nicht anders sein, aber wir sind anders. Wir sollen anders sein. Weiter steht in dem Bergpredigt, womit soll die noch gesalzen werden, wenn das Salz seine Wirkung verfehlt? Da haben wir Mittwochabend ganz toll drüber gesprochen gehabt. Herzliche Einladung zum Mittwochabend, war eine tolle Sache. Womit soll denn noch gesalzen werden, wenn selbst die Christen selbst die Würze verlieren? Wenn sie gleichförmig werden mit dieser Welt? Wenn sie den Heiligen Geist, so wie Paulus sagt, unterdrücken? Um ja nicht aufzufallen. Der Heilige Geist fällt in uns den Menschen hinein, er ist ein Geschenk Gottes. An uns, diesen Heiligen Geist können wir nicht erarbeiten. Den Heiligen Geist können wir auch nicht bestimmen. Den Heiligen Geist können wir auch nicht sagen, du bist da und du bist da und du wirst da und du bist da. Das geht nicht. Der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Und er lässt sich nicht bestimmen. Er ist ein Geschenk Gottes an uns, wenn wir ihn in uns hineinlassen. Wenn wir Ja sagen zu Jesus Christus. Und so sind wir eine Neugeburt. Und eine Neugeburt, ihr Lieben, muss wachsen. Das ist so ein Baby. Ein Baby. Ein Baby wird geboren und muss ernährt werden, muss wachsen, muss gefüttert werden, braucht seine Milch, braucht seine Streicheleinheiten, auch mal einen Tritt im Hintern, wenn er nicht so richtig funktioniert. Nein, Spaß beiseite, wir schlagen unsere Kinder nicht. Nein, Spaß beiseite. Aber tatsächlich ist so, der Heilige Geist muss in uns Raum gewinnen, damit wir erwachsen werden können, auch als Christen. Wenn wir den Heiligen Geist nicht in den Raum geben, wenn wir weiter so leben, wie wir vorher gelebt haben, dann kann der Heilige Geist nicht in uns groß werden. Eher unterdrücken wir ihn. Und Menschen werden uns nicht sichtbar, ob wir an Jesus Christus glauben oder nicht, sondern dann werden wir zu Abduckern und wollen nur gerade mal gucken, dass wir gerade noch so eben durchkommen. Herr, wir sind da doch gerade eben durchgekommen. Denn das eine Talent, was du mir geschenkt hast, das habe ich gut vergraben. Und dann, was die Antwort Jesu ist, wissen wir ja. Lassen wir uns von dem Heiligen Geist inspirieren und nach vorne bringen. Nun ist es aber auch so, dass der Heilige Geist in uns wirkt, uns dazu ja ermuntert, eigentlich auch Gemeinschaft zu haben. Und mit wem? Wenn ich gerne Kegeln tue, tue ich gerne Kegeln nicht alleine, sondern mit wem? Ach Leute, mit Kegelbrüdern und Kegelschwestern. Wenn ich gerne Fußball spiele, kann ich stundenlang von der Wand schießen. Ja, bringt mir aber auch nichts. Sondern wo spiele ich gerne Fußball? Eine Fußballmannschaft. Oder? Und wenn ich gerne feiern tue, dann feiere ich mit anderen Leuten zusammen. Oder ich feiere alleine. Was bringt mir das? Also alles das, und so ist es auch mit Christen. Der Heilige Geist treibt uns dazu, Kontakt zu haben mit anderen Christen. Warum eigentlich? Warum macht er das? Weil wir in der Gemeinschaft stark sind. Christen, es gibt keine Einzelkämpfer-Christentum. Das gibt es nicht. Dann verhungere ich. Denn ich brauche Unterstützung meines Bruders und meiner Schwester. Wenn ich die nicht bekomme, auch Korrektur meines Bruders und meiner Schwester, von denen lasse ich mir doch gar nichts sagen vom Hacki. Nee, aber vielleicht redet gerade Gott durch Hacki zu mir. Und warum? Weil der Hacki keinen buddhistischen Geist in sich trägt, sondern welchen Geist? Den Geist Christi. Oder? Und da ist etwas geboren. Wenn uns der Heilige Geist uns treibt, Gemeinschaft zu haben, dann wird was geboren. Nämlich was? Die Kirche, Leute, die Gemeinschaft der Gläubigen. Das heißt, in der weltweiten Kirche und in die Gemeinschaft hier heißt Ekklesia die kleine Herausgehobene. Die Gemeinde. Das sind die zwei Geburten für uns. Wir brauchen diese Gemeinde. Wir brauchen Gemeinde, Kirche vor Ort. Es ist egal, ob es katholisch ist oder evangelisch ist oder ob es protestantisch ist, ob es da, wo der Herr Jesus im Mittelpunkt steht in der Kirche, ist zu Hause für uns. Ist unsere Heimat. ist unsere Heimat. Und die brauchen wir. Das ist unsere Botschaft, unser Haus. Und desto mehr wir das außer Acht lassen, desto mehr wir uns darum nicht kümmern, um unser Zuhause, desto mehr wird unser Zuhause, unsere Burg, immer schwächer werden. Und dadurch können immer mehr von den weltlichen Dingen Einfluss nehmen in der Gemeinde und hier die Lichter nach und nach löschen. Der Heilige Geist ist viel mehr als nur das Ingehen des Menschen, sondern ist viel mehr, er ist der Erhalter der Gemeinde. Er ist der Erhalter der Gemeinde. Und wir sind nur in der Gemeinschaft stark. Das ist einfach so. Das ist ein dummer Spruch, den man vielleicht aus der Werbung kennt, aber es ist so. Jesus macht das deutlich an einem Gleichnis, wie er davon redet. Wenn eine Gemeinde zusammen ist und der Teufel will unbedingt an diese Gemeinschaft ran. Der Teufel wird es sich nicht wagen, einen Frontalangriff zu fahren. Sondern was macht er? Er macht Scheinangriffe. Immer wieder Scheinangriffe. Wie die Scheinangriffe aussehen, spielt ja überhaupt keine Rolle. Die können auch Verlockungen der Welt sein. Geld, Mammon, Geld, Freizeit, Urlaube. Was gibt es denn da noch? Also nichts gegen Urlaub, ich war gerne in Urlaub. Ich habe auch Geld im Portemonnaie. Versteht mich jetzt nicht falsch. Aber wenn das alles wichtiger wird, in meine Persönlichkeit, mich als Mensch eingebunden, dann stehe ich in Gefahr, dass ich rausgelöst werde. Das heißt, der Teufel fährt Angriffe auf die Gemeinde, auf die Kirche, auch politisch. Ist egal, was macht, so fährt Angriffe drauf. Und so danach, und durch Scheinangriffe lösen sich immer so kleine Punkte immer raus. Immer so kleine Menschen immer wieder raus. Und sagen, Mensch, das ist eine super Sache. Und machen das Evangelium total verwässert. Und nicht mehr, dass Jesus der Mittelpunkt ist, sondern irgendwas anderes ist. Politik. Und so wird die Gemeinde, die Kirche immer mehr aufgeweicht, immer mehr aufgelöst. Und dadurch laufen einige weg und sind gar nicht mehr da, kommen gar nicht mehr zur Gemeinschaft. Und dadurch sind sie für den Teufel Einzelkämpfer und die sind sehr leicht zu fangen. Versteht ihr dieses Bild, was ich meine? Ist vielleicht ein bisschen schwachsinnig erklärt, aber wenn wir nicht zusammenbleiben, nicht zusammenhalten, auch gemeinschaftlich sonntags und mittwochs und keine Ahnung, die Tage miteinander verbringen in Gemeinschaft, dann stehen wir in Gefahr, dass wir ausgelöst werden für mich aus der Gruppe und dass wir wirklich dann untergehen. Ich kenne viele Persönlichkeiten, viele Leute, die jahrelang sich mit uns versammelt haben und dann die Welt, so heißt es, die lieb gewonnen haben und dann wirklich, ja, heute leider nicht mehr erreichbar sind für das Wort Gottes. Und dann kennen wir jede Menge von Prank. Leider ist das so. Und ja, deswegen ist es so wichtig, so steht es in dem Hebräerbrief, Kapitel 2, versäumt die Zusammenkünfte nicht. Es ist wichtig. Es geht nicht darum, dass der Raum hier voll wird. Versteht mich nicht falsch. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht hier allein um dich. Denn Gottesdienst heißt, Gott dient dir und nicht wir dienen Gott. Gottesdienst, Gott dient dir. Gott kommt dir entgegen in der Predigt. Durch meinen Bruder, durch meine Schwester und mach dich mal. Streichelt dich mal, nimmt dich in den Arm. Okay, jetzt mittlerweile geht es nicht. Ich würde euch am liebsten alle mal so umarmen, aber momentan geht es nicht. Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist so ganz, ja, so banal wie das klingt, doch so schwer ist es. Lass mich zurückkommen. Ich bin wieder aufgerichtet. Die Ausgießung des Heiligen Geistes sind zwei Geburten. Einmal, ich werde neu geboren als Mensch. Ich orientiere mich neu. Ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Herrlichkeit. Und alles andere ist zweitrangig, denn Jesus gibt mir das, was ich brauche. Natürlich muss ich arbeiten gehen. Das soll nicht heißen, dass ich nicht arbeiten gehe. Bitte versteht das nicht falsch. Ne? Sondern tatsächlich ist es so, aber woran hängt mein Herz? Auch an Sorgen kann mein Herz hängen. So wie an Geld auch mein Herz hängen kann. Und das wird mein Leben bestimmen, woran euer Herz hängt. Ja, das wird uns bestimmen. Wichtig ist tatsächlich, dass wir unser Herz Jesus geben und uns von seinem Heiligen Geist in uns wirken lassen. In Raum geben, damit wir Platz haben und dass wir erwachsen werden. Das andere ist die Geburt der Kirche. Der Raum der Gläubigen, was wichtig ist. Auch nicht nur der Gläubigen, nicht nur der Raum der Gläubigen, sondern ein Raum für jeden Menschen auf der Welt. Jeder, der suchend ist, ist hier herzlich willkommen. Jeder, der fragend ist, ist herzlich willkommen. Es spielt keine Rolle, welche Nationalität er ist, ob er, woher er kommt, spielt keine Rolle, welche Sexualangehörigkeit er ist. Es spielt überhaupt keine Rolle. In der Kirche Gottes ist jeder willkommen. Kann er sein Zuhause finden. Er kann sein Zuhause finden. Und Gott wird ihn annehmen, wenn er ihn sucht und Ja sagt zu ihm. Das ist Fakt. Gott wird keinen Menschen hinausstoßen. Wird keinen Menschen hinausstoßen. Für die Gemeinde Jesu ist nämlich wichtig, dass sie biblisch treu bleibt. Biblisch treu bleibt und die Zeichen der Zeit erkennt. Kirche ist der Lichtpunkt, der Diamant in dieser Welt. Der Diamant in dieser Welt. Tatsächlich ist es so, wenn du 1000 Kieselsteine ausschüttest und einen Diamanten reinlegst, den Diamanten wirst du erkennen. Und so soll Gemeinde sein, erkennbar. Nicht nur an gesprochenem Wort, sondern tatsächlich auch an dem, was sie tut. Wo sie sich einbringt. Wo sie ja Schlaglichter setzt. Nicht konform ist, sondern tatsächlich sagt, wo es langläuft. Zum Schluss. Petrus redet hier zu Menschen, die gottesfürchtig waren. Die vielleicht auch gottesfürchtig sind. Die auch auf die ehrliche Suche waren nach Gott und seiner Herrlichkeit. Zudem predigt hier Petrus und sagt, bekehrt euch zu Jesus Christus, bekehrt euch zurück, ändert euren Blickwinkel und so werdet ihr errettet. Viel oft hielt ich mich auf den richtigen Weg, wo ich meinte, das ist der richtige Weg. Den musste so gehen. Und oft stellte ich fest, dass es gar nicht so war und bin oft gefallen. Ich habe mich oft geärgert. Ich habe viele Menschen auch wehgetan. Und ich meinte immer, in Recht zu sein. Bis ich erkannt habe, dass es nicht so ist. Und ich hatte immer wieder die Chance gehabt, zurückzukommen. Gott hat die Türe immer auf für dich. Es ist egal, was du getan hast. Egal, wie viele Menschen du verletzt hast. Egal, ob du Mörder bist. Im Geiste oder auch per Handgreiflichkeiten. Egal, ob du Ehebrecher bist. Egal, ob du Pornoseiten guckst. Egal, ob du deine Frau schlägst oder du deinen Mann schlägst. Wenn du erkennst, dass es falsch ist, kannst du jederzeit zurückkommen zu ihm. Und bekennen und Jesus vergibt dir. Und natürlich kannst du nicht weitermachen. Sondern wenn du Hilfe brauchst, suche Hilfe, dass er da rausgeholt wird. Es gibt tolle Leute, die dir helfen können. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wo leitet uns der Heilige Geist? Oder wo lassen wir uns leiten von anderen Dingen? Die Gemeinschaft der Gläubigen ist genauso wichtig wie die Luft zum Atmen. Sie ist unsere Ernährung. Sie ist unser Zuhause. Sie ist unsere Richtweisung. Die Frage, die ich zum Schluss stellen möchte, ist, wo stehst du?